welcher Welt wollen wir zukünftig leben?
Das Klima schlägt zurück. Hochwasser, Stürme, Hitzeperioden und andere Wetterkapriolen sind Reaktionen auf eine Kultur des globalen Nordens, sind Reaktionen auf eine Gesellschaft, die nach immer mehr strebt. Nun zeigt uns die Erde die Grenzen unserer Wachstumsbestrebungen auf.
Wir haben aber, glaube ich, nach wie vor die Chance, uns zu überlegen, in welcher Welt wollen wir eigentlich als welche Art von Mensch leben.
Christoph Thun Hohenstein bezeichnet sich als Futurist. Er ist ein Mensch, der in die Zukunft blickt. Dass er dabei auch radikale Gedanken analysiert, zeigt der Autor, Jurist, Kunsthistoriker, Politologe und Kunstmanager an den Schnittstellen zwischen bildender Kunst, Medienkunst, Design, Architektur, Ökologie, Klima, Biodiversität, Regeneration, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz in seinem neuen Buch Klimaresonanz – Unsere Lebens- und Wirtschaftskultur neu gestalten.
Ich habe kürzlich geschrieben, das, was man im Klimabereich sagt, nämlich wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen der Erderhitzung und des Klimawandels wirklich zu spüren bekommt, mittlerweile auch in Österreich, Stichwort Hochwasserkatastrophe und vieles mehr. Und die letzte Generation, die effektiv gegensteuern kann, kann man genauso gut auf die KI münzen. Wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen von KI bereits voll spürt und die letzte Generation, die noch effektiv KI zähmen kann.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Christoph Thun Hohenstein. Anfang Oktober 2024 sammelte die US-amerikanische Softwarefirma OpenAI 6,6 Milliarden Dollar bei Investoren ein. Nach dieser Finanzierungsrunde wird der ChatGPT-Entwickler mit 157 Milliarden Dollar bewertet und zählt somit zu den wertvollsten Privatunternehmen der Welt. Über 250 Millionen Menschen wenden sich bereits jede Woche an ChatGPT. KI personalisiert bereits das Lernen, beschleunigt Durchbrüche im Gesundheitswesen und steigert die Produktivität, heißt es aus dem Konzern. Und das sei erst der Anfang. Geht es nach dem KI-Unternehmer David Young aus dem Silicon Valley, werden sich innerhalb von 25 Jahren biologische Menschen und künstlich hergestellte Wesen paaren. Daraus werden hybride Mitglieder der Gesellschaft hervorgehen. Das heißt, biologische Menschen mit nicht-biologischen Implantaten, aber auch Robotermenschen mit implantierter DNA. Sie sind wohl die Kinder der nicht-biologischen Lebenspartner, die demnächst ein Frühstück zubereiten werden und in 50 Jahren in einer legalisierten Ehe mit den biologischen Leuten zusammenleben können.
Man muss dazu sagen, derzeit galoppiert uns die künstliche Intelligenz, speziell die generative künstliche Intelligenz, wie ja OpenAI sie verkörpert, davon. Ja. Und ich glaube, es geht mehr denn je darum, hier auch rasch, entschlossen, global rote Linien zu ziehen, wohin das nicht führen darf. Das sagt sich jetzt viel leichter, als es ist, weil es natürlich derzeit diesen globalen Schulterschluss nicht gibt. Und es geht jetzt, damit man mich nicht falsch versteht, künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich die wirkmächtigste Technologie, die die Menschheit je entwickelt haben wird. Und niemand will die großartigen Potenziale, die diese Technologie, und es sind eigentlich mehrere Technologien, haben, beschränken. Aber gerade weil sie so wirkmächtig ist und noch viel stärker sein wird, müssen wir uns auch entschlossen als je zuvor überlegen, wo ziehen wir dann auch wirklich die Grenzen.
Der Geburtshelfer der künstlichen Intelligenz, Jeffrey Hinton, wollte bei dieser Entwicklung nicht mehr dabei sein. Überraschend hatte er 2023 seinen Job im Silicon Valley gekündigt. Seine Begründung, Zitat, mit der Einführung von Konversationsrobotern wie ChatGPT hatten wir auf einmal ein Stadium erreicht, von dem ich dachte, das sei noch 50 Jahre entfernt. Aber kein Unternehmen, weder Google noch Microsoft, hält Technologien zurück, auch wenn sie eigentlich unverantwortbar und unkontrollierbar sind. Seither warne ich. Im Oktober 2024 gibt die schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt, dass Jeffrey Hinton gemeinsam mit seinem Kollegen John Hopfield den Nobelpreis für Physik erhält. Auf die Dankesworte darf man gespannt sein. Christoph von Hohenstein beschäftigt sich schon lange mit diesem Themenfeld. Der Autor des Buches Klimaresonanz meint, wir sollten die Befürchtungen von Jeffrey Hinton ernst nehmen und nicht nur die großartigen Potenziale dieser wirkmächtigen Technologie nutzen, sondern auch die enormen Gefahren erkennen.
Jeffrey Hinton hat das kürzlich in einem Interview im Spiegel eben auch gesagt, wenn wir erstens Superintelligenz bekommen, also künstliche allgemeine Intelligenz, die in so gut wie allen Lebensbelangen intelligenter ist als die Menschheit, wie immer man intelligent definiert, und wir dann eigentlich einen Wettbewerb miteinander konkurrierender künstlicher Superintelligenzen bekommen, der großen Tech-Konzerne, sowohl in Amerika als auch anderen KI-Nationen wie China, dann ist das natürlich auch eine sehr gefährliche Entwicklung. Ja? Also sowohl die Monopolstellung von OpenAI, die es ja auch nicht geben wird, weil auch andere Unternehmen enorm viel Geld bereitstellen werden für dieses Feld, zumal die wirtschaftlichen Einkünfte ja noch auf sich warten lassen. Ja. Insofern will man das auch rasch weiterentwickeln, damit man dann zu Anwendungen kommt, wo die Kasse dann klingelt. Also all das sind, glaube ich, sehr gefährliche Entwicklungen. Daher müssen wir uns überlegen, auch vor dem Hintergrund der Resonanztheorie, wie wollen wir in Zukunft leben? Welche Rolle kann künstliche Intelligenz hier im Interesse der Menschheit, aber auch des Planeten und aller anderen Spezies einnehmen? Und wie können wir das so vernünftig steuern, dass wir in diese Gefahrenzone nicht endgültig hineingeraten? Und ich sage endgültig, weil wir schon sehr nahe sind. Ich glaube, die nächsten 2, 3, 4 Jahre ganz entscheidend sein werden, was da passiert.
Was ist für Sie die rote Linie, die nicht überschritten werden darf?
Ich glaube, wir müssen beginnen, und das ist ja erfreulicherweise auch ein wichtiger Punkt des österreichischen Außenministeriums, bei den autonomen Waffensystemen. Also KI, die eigenmächtig Entscheidungen über Tod oder Leben trifft, ist nicht tragbar. Wir stehen knapp davor und wir müssen alles unternehmen. Und es gibt halt viele Staaten, die sich wehren mit dem Hinweis, aber die anderen machen es. Und wir haben auch große Staaten einen Nachteil, wenn wir das nicht machen, auch einen Sicherheitsnachteil. Das muss man alles abwägen. Letztlich braucht es ein globales Forum wie die UNO, um das wirklich durchzukriegen. Aber man muss rasches Weiterarbeiten an der Geschichte. Aber das geht eigentlich in alle Lebensbereiche hinein. Und man muss sich immer überlegen, also habe ich genug AI-Literacy? Es passiert so viel mit diesen Technologien bottom-up, also von unten hinauf. Das sind ja nicht Top-Down-Geschichten. Diese Möglichkeiten, anders als bei den Kernwaffen, können auf der Welt Milliarden von Menschen mit diesen Technologien arbeiten. Ja, sie sind Open-Source-generative KI, was ja auch wahnsinnig toll ist, aber was auch natürlich den Missbrauch auch befördert. Und wir müssen immer überlegen, wie können wir auch eine allgemeine gesellschaftspolitische Haltung weltweit schaffen, wo diese roten Linien liegen. Und die werden unterschiedlich liegen, natürlich je nachdem, ob liberale Demokratie ist oder nicht. Das Interessante ist das neueste Denken. Ich erinnere jetzt an das soebenerschienene Buch von Yuval Harari, Nexus. Er sagt ja auch, selbst für die Diktatoren ist KI keine tolle Geschichte. Sie brauchen also nicht glauben, dass KI ihnen zugutekommt, weil eine KI auch gerade in Ländern, wo ein System quasi von einer Quelle machtmäßig ausgeht, das gewaltig unterlaufen kann, was viel schwerer ist, als demokratische Systeme zu unterlaufen, wo es so im Sinn der Gewaltenteilung viele verschiedene Elemente gibt und ein viel selbstständigeres Denken auch der Menschen. Das ist eine interessante Argumentation. Ja. Habe ich noch nie in der Form gehört. Bedeutet nicht, dass wir jetzt KI so eigenmächtig agieren lassen sollen. Und die interessante Entwicklung in China noch vor Erscheinen dieses Buchs war ja auch, dass selbst der chinesische Präsident mittlerweile offensichtlich, wenn man dem Economist Glauben schenken darf, von einem Accelerationist, nämlich wir müssen so rasch wie möglich zur KI-Weltmacht werden in China, zu einem Duma wird, im Sinn von, ich hinterfrage dreimal, was macht das mit der Zukunft der Menschheit? Und diese Diskussion startet in China angeblich gerade groß, also auf entscheidenden politischen Ebenen. Das ist im Prinzip ein gutes Zeichen, weil wir müssen eigentlich einen weltweiten Konsens schaffen, wie wir damit umgehen. Wir haben ja nichts, wenn jetzt westliche Demokratien das regeln oder die EU, die ja eine KI-Verordnung hat, sondern wir sind in einer globalen Schicksals- und Solidargemeinschaft diesbezüglich, genauso wie in der Klimakrise.
Nun trägt die digitale Revolution einiges zur Verstärkung der Klimakrise bei. Allein der Strombedarf der KI-Rechenzentren ist eine Herausforderung für die Einhaltung der Nachhaltigkeitsverpflichtungen im gesamten Technologiesektor, heißt es beispielsweise in einem Microsoft-Nachhaltigkeitsreport. Datenzentren wie KI und Cloud-Systeme haben einen enormen Strombedarf. Wie kann KI dazu beitragen, dass wir, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, mit radikal weniger Ressourcen und Emissionen klüger wirtschaften und beschwingter leben werden?
Also OpenAI hat ja vor, ganze KI-Städte zu bauen, die im Wesentlichen quasi die Hardware, die es braucht, beherbergen. Das Wort beherbergen ist interessant. Ich wähle es bewusst etwas provokant hier und einen enormen Stromverbrauch haben, der aber auch sehr stark aus erneuerbaren Energien dann gespeist werden soll. Und ich will das überhaupt nicht verteidigen. Ich glaube, dass derzeit enorme Innovation im Gange ist, den ökologischen Fußabdruck von künstlicher Intelligenz massiv hinunterzufahren. Und wir werden in den nächsten 5 Jahren, glaube ich, wesentlich bessere Ökobilanzen auch für Künstliche Intelligenz sehen. Auf der anderen Seite wird das Volumen gewaltig ansteigen. Das heißt, die Innovation muss immer weitergehen, um das möglichst auch im Griff zu haben. Mein Punkt ist aber der, derzeit wird KI natürlich von der Entertainment-Industrie angefangen, in vielen Bereichen verwendet, in denen es nicht verwendet werden müsste. Ja? Und mein Appell ist ja der, dass wir sagen, verwenden wir doch diese derzeit sehr energiefressende Technologie für die vordringlichen Probleme der Menschheit. Und da steht nun mal die Klimakrise an allererster Stelle und verwandte Krisen. Ja. Und daher sage ich, überlegen wir sehr genau, wofür wir künstliche Intelligenz einsetzen, dass nur an den Profit gedacht wird und teilweise auch die KI falsch verwendet wird. Das beste Beispiel ist, ich muss sehr genau wissen, was ich in einer Suchmaschine wie Google suche und wofür ich ChatGPT einsetze. ChatGPT ist keine Suchmaschine im herkömmlichen Sinn. Ich werde viele Halluzinationen erzeugen, also falsche Informationen, weil die generative KI ganz anders ansetzt und auch die Kreativität und auch das Genie, das drinnen steckt, eben auch bedingt, dass es immer wieder zu diesen Halluzinationen kommt. Und daher verursache ich ein Vielfaches des Stromverbrauchs der KI, wenn ich beispielsweise etwas, was ich über die Suchmaschine viel besser finden könnte, dann über ChatGPT in Erfahrung zu bringen suche. Umgekehrt kann ich dort Dialoge führen, die ich mit einer Suchmaschine nicht führen kann, weil die Qualitäten ganz andere sind und weil ich Ergebnisse bekommen kann, die etwas auch wirklich Brillantes haben können. Ich habe das alles selbst getestet. Und da, glaube ich, brauchen wir auch mehr Dialog. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Für die künftigen Trainings von neuen generativen KIs oder von neuen Editionen ist ja auch maßgeblich das, was vorhanden ist und was gemacht wird. Also wir brauchen, und das ist das Ambivalente in der ganzen Geschichte, wir brauchen auch möglichst viele Menschen guten Willens, die über ihre Dialoge beispielsweise mit generativer KI positive, zukunftsfähige Inhalte einspeisen, die dann sozusagen der nächsten Generation auch wieder da sind, ja. Und nicht nur die Bösen mit diesen Dingen arbeiten lassen, abseits jetzt der Unterhaltungsindustrie, wird es natürlich auch missbraucht von sehr vielen Menschen. Und ich glaube, hier müssen wir einfach die Parameter richtig setzen, was ein enormes Unterfangen ist, dem wir uns aber nicht entziehen können und dem wir uns sehr rasch stellen müssen.
Was macht Sie zuversichtlich, dass künstliche Intelligenz mit ihrer eigenen Kreativität, die sich ja aus von Menschenhand eingegebenen Daten speist, uns darin unterstützt, die Zerstörung der Natur und die Ausbeutung ihrer Ressourcen zu beenden und ein neues Zeitalter umfassender Regeneration zu verwirklichen?
Ich würde es auf eine saloppe Formel abbrennen. Ich habe kürzlich in einem Vortrag gefordert, dass wir von der generativen KI zur regenerativen KI kommen. Und das war eine sehr schöne Konferenz, die ein Freund von mir, der Universitätsprofessor Mark Hückelberg, einberufen hat, dem es genauso wie mir ein Anliegen ist, diese beiden großen Themen, nämlich künstliche Intelligenz und digitale Technologien auf der einen Seite und die ökologischen Themen, allen voran das Klima- und Biodiversitätsthema andererseits, zusammenzuführen. Beide Themen haben einen holistischen Anspruch. Ja? Das bedeutet also, wenn wir OpenAI sind, der Anspruch ist, KI wird uns in allen Lebensbereichen unterstützen. Und der Anspruch jener, die auf die Erderhitzung hinweisen, auf die Klimakrise, auf das Artensterben, ist ja auch der, uns geht hier eigentlich die gewohnte Welt verloren. Die Qualitäten, die mit dieser gewohnten Welt verbunden sind, klimatisch, aber auch in der ganzen Biodiversität, in der Qualität auch der Natur. Und beides kann man nur zusammendenken, zumal wir eigentlich mit denselben Zeitschienen operieren. Der Ray Kurzweil, einer der großen Verfechter der Singularität, also des Verschmelzens der Superintelligenz irgendwann einmal, aber nicht so fern, wie wir glauben, mit dem Menschen, redet ja von 2045 als Beginn dieses Verschmelzungsprozesses. Sein neuestes Buch bringt das sogar noch näher heran. The Singularity is Nearer. Und auf der anderen Seite reden wir von Wien, Österreich sind klimaneutral 2040, die EU 2050, China 2060. Wir reden exakt von denselben Zeitschienen. Aber wir bringen diese beiden holistischen Themen nicht zusammen oder zu wenig. Und da, glaube ich, liegt ein Schlüssel für die Zukunft. Und je mehr wir das tun, umso eher werden wir auch zu tragfähigen Lösungen gelangen.
Lösungen, die auf dem Sieben-Generationen-Prinzip aufbauen und bis ins Jahr 2222 reichen?
Ja, ich sehe mich als Futurist und ein Futurist muss einfach auch weit vorausdenken. Ja. Die Tragik ist, wir können ja nicht einmal die nächsten 5 bis 10 Jahre vorhersagen, aber das entbindet uns nicht der Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass wir alles tun, dass sich auch menschliche Zivilisation auf unserem Planeten unter Einbindung des Planeten hier auch in einer Weise entwickelt, dass auch in 200 Jahren man hier diesen Planeten noch entsprechend bewohnen kann und auch andere Spezies nicht uns völlig abhanden kommen. Das heißt, ich bin ein großer Verfechter des Sieben-Generationen-Prinzips, das ja irokesischen Ursprungs ist, weil es einfach sehr gescheit ist, sich bei all den Entscheidungen der Gegenwart zu überlegen. Und was bedeutet das auf Basis meines Kenntnisstandes heute für die 7. Generation von jetzt an? Ist es klar abträglich? Ist es neutral? Ist es vielleicht sogar regenerativ? Trägt es was Positives bei? Also ich bringe da gleich ein Beispiel. Die regenerative Landwirtschaft, da kann man das so schön erklären. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich mit Chemikalien verseuchte Böden habe oder ob ich hier versuche, die Fruchtbarkeit dieser Böden auch in Zukunft zu bewahren und dort, wo bereits Böden in einem schlechten Zustand sind, sie wieder herzustellen, zu regenerieren. Ja, und dann könnte ich auch diese Böden übergeben in einem Zustand, mit dem die 7. Generation von heute auch noch etwas anfangen kann. Und das Schöne dabei ist, dass das nicht nur der 7. Generation von heute angerechnet zugutekommt, sondern auch mir selbst und meinen unmittelbaren Nachfahren, weil gesunde Böden einfach bessere Bio und so weiter, bessere Produkte, Erzeugnisse, Landwirtschaftserzeugnisse hergeben als verseuchte Böden.
Sie haben in Ihrem Buch Klimaresonanz unsere Lebens- und Wirtschaftskultur neu gestalten, den Resonanzgedanken des Soziologen Hartmut Rosa weiterentwickelt. Hartmut Rosa meint, dass der Mensch eine Grundsehnsucht nach einer Welt habe, die ihm antwortet. Für Hartmut Rosa ist Resonanz auch die Antwort auf das Beschleunigungsproblem unserer Zeit.
Ich unterscheide mich vom Hartmut Rosa wahrscheinlich in 2, 3 Dingen fundamental. Zum einen habe ich eine Beziehung zu meinem Smartphone, derzeit habe ich 2, ein privates, ein berufliches. Warum? Weil ich halt so unglaublich viele Inhalte über das Smartphone ständig abrufen kann, unglaublichste Sachen auch, und weil ich so viel Kontakt halten kann auf eine einfache Weise, was ich nicht ständig mit Telefonaten tun könnte. Und wenn man das tut, wieder eine Frage der Literacy, der digitalen Grundkenntnisse, wenn man diese Tools richtig benutzt und die Grenzen zieht, dann glaube ich, sind es hervorragende Tools. Und wahrscheinlich würde Hartmut Rosa auch bei der Teamintelligenz, KI, Mensch-Teamintelligenz, nicht so weit gehen. Und das weitere Kapitel, wo ich mich wahrscheinlich unterscheide, ist die Frage, brauchen wir Postwachstum, eine Schrumpfung der Wirtschaft, Degrowth und Ähnliches? Oder gibt es eine neue Wendung, wie Wachstum in Zukunft ausschauen könnte? Und das Wort Wachstum würde ich gerne vermeiden, aber ich bin kein Fan von Schrumpfung der Wirtschaft, weil dass wir im globalen Norden niemanden politisch verkaufen können und im globalen Süden schon gar nicht. Denken wir mal an Indien, Brasilien und andere große Länder, aber auch viele kleinere Länder, die einfach sagen, wir müssen jetzt mal viele Menschen aus der Armut rausbekommen. Natürlich wollen wir auch ein Lebensniveau haben, das immer näher zu dem des globalen Nordens kommt etc. Und das kann ja noch niemand nehmen. Aber die Frage ist sehr wohl, wie können wir, Stichwort Steigerungslogik, das Quantitätswachstum, das ja uns auch sehr stark getrieben hat, weltweit zu dem Gedanken eines Qualitätswachstums haben oder noch besser einer regenerativen Wirtschaft, um das Wort Wachstum auch zu vermeiden.
Hartmut Rosa sagt, man könne Resonanzmomente in allen gesellschaftlichen Sphären erleben, in der Kunst beispielsweise, wenn man vor einem Bild steht oder beim Singen im Chor. Er ist übrigens auch Musiker. Natürlich aber auch in Beziehungen oder im Bereich der Arbeit. Was heißt für Sie Klimaresonanz?
Also für mich ist Klimaresonanz so die Grundlagenarbeit, um überhaupt zu verstehen, was eine regenerative Wirtschaft und auch regenerative Lebenskultur uns bieten könnte. Wenn ich eben viel bewusster lebe, in der Landwirtschaft ist es wiederum ganz toll, wenn ich einen Bezug finde zu auf gesunden Böden erzeugten Lebensmitteln. Ja? Und ich habe diesen Bezug. Mich freut jedes Lebensmittel, das ich in die Hand nehme, von dem ich den Eindruck habe, dass es in einer dem 7-Generationen-Prinzip gerecht werdenden Weise hergestellt worden. Und diese Bezüge braucht, und das kann man jetzt auf alle Lebensbereiche spielen und anwenden. Und da entsteht, glaube ich, ein neues Bewusstsein, auch wie man eigentlich Ressourcen massiv zurückfahren kann, ohne auf etwas verzichten zu müssen.
Ihre These ist eben nicht Verzicht, sondern ganz im Gegenteil auch ein ungeheurer Gewinn an Qualität, an Lebensfreude und an Lebensgenuss.
Ich glaube, das ist entscheidend. Ja. Also über den Verzicht werden wir nicht weit kommen. Wir brauchen gewisse Regeln, das ist klar. Ja. Also alles freizulassen und nur den Goodwill der Menschen zu glauben, ist da sicher nicht genug. Aber mal überhaupt ein neues Verständnis zu bekommen, das ist auch ein wunderbares Geschenk, was wir alles in anderer Weise eigentlich wahrnehmen können. Hartmut Rosa hat ja schon schön gesagt, Resonanz war das Versprechen der Moderne, Entfremdung ist die Wirklichkeit. Also wie kommen wir wieder in einen Zustand der Resonanz, über die vielen Resonanzachsen, zu denen neben Kunst und Natur auch Geschichte, Religion und so weiter zählen, aber natürlich auch das Zwischenmenschliche, auch meine Beziehung zu einem Baum, meine Beziehung zu einem Tier und vieles mehr.
Ja? Aber auch zu Dingen.
Auch zu Dingen, meine Beziehung zu einem schönen Glas. All diese Dinge spielen eine Rolle. Also wenn ich sage, okay, das ist jetzt für mich kein bloßer Gebrauchsartikel, ich kann mich daran freuen, es ist ein schönes Glas, ich behandle es sorgfältig, dann gewinne ich eine ganz andere Beziehung und es ist kein Wegwerfdenken mehr. Und natürlich ist jetzt in der Regeneration die Kreislaufwirtschaft, die Kreislaufkultur ein zentrales Thema, aber die Regeneration geht weit über Kreislaufkultur und Wirtschaft hinaus, weil die Kreislaufwirtschaft auch lange brauchen wird, weil wir reden derzeit von 7% weltweit Zirkularitätsrate, von 13% im EU-Durchschnitt, Österreich ist auch in der Gegend irgendwo bei 13, und wir müssen eigentlich auf 70% kommen. Ja, und da ist selbst bei den Ambitioniertesten noch ein weiter Weg, der eingeschlagen werden muss. Die Regeneration bedeutet aber insgesamt, wie können wir eine Welt schaffen und bewahren, die letztlich der Natur mehr zurückgibt, als wir extrahieren. Ja, und das beginnt bei der Energie und bei allen Lebensbereichen eigentlich. Und das mit den Böden ist das schönste Beispiel dafür, weil da kann ich mit einer sinnvollen Form von Landwirtschaft mehr zurückgeben. Teilweise auch Böden, die jetzt schon nicht mehr sehr fruchtbar sind, versuchen wieder zu regenerieren. Und dieses Bild kann man auf alles umsetzen.
Kunst hat in Ihrem Leben immer eine zentrale Rolle gespielt. Sie haben das österreichische Kulturforum in New York geleitet, waren Geschäftsführer von Departure, der Agentur der Stadt Wien für die Kreativwirtschaft und Generaldirektor des MAC, des Österreichischen Museum für angewandte Kunst. Welche Rolle spielt Kunst bei Ihren Überlegungen zur Klimaresonanz und der Neugestaltung unserer Lebens- und Wirtschaftskultur?
Erstens glaube ich, dass die Künste, also nicht nur die bildende Kunst, sondern auch eigentlich alle anderen Kunstsparten, hier sogar Pioniere der Regeneration werden müssen. Da sind wir weit davon entfernt, aber es gibt auch großartige erste Ansätze. Es gibt fantastische Leute, die das schon betreiben. Und ich versuche in allen Funktionen, die ich habe, Dinge voranzutreiben, auch mit vielen Partnerinnen und Partnern, weil ich es für essentiell halte, dass auch Österreich und das künstlerische Schaffen in Österreich in verschiedenen Sparten hier eine Rolle spielt. Entscheidend ist, glaube ich, dass wir aus den Nischen herauskommen. Die Wiener Werkstätte, die 1903 gegründet wurde, hatte den Anspruch gehabt, eigentlich für die Menschen Produkte herzustellen, die eben genau das vermitteln, Qualität, Langlebigkeit und so weiter. Das Drama der Wiener Werkstätte war, dass es dann zu teuer war, um wirklich für ein weiteres Spektrum der Bevölkerung erschwinglich zu sein. Und daran ist sie auch letztlich gescheitert. Aber viel von dem Gedankengut können wir natürlich mitnehmen. Wir haben auch neue Materialien. Auch künstliche Intelligenz hilft uns, neue Materialien zu erfinden. Auch sozusagen in der synthetischen Biologie spielt sich sehr viel ab. Und das Denken sollte da auch immer ein Resonanzdenken sein und ein regeneratives Denken, dass wir uns einfach überlegen, wie bekomme ich eine breite Haltung in der Bevölkerung und nicht nur jetzt in Österreich und anderen Staaten des globalen Nordens, sondern auch anderswo. Und da schließt sich der Kreis dann wieder zu indigenem Denken, weil dort ist ja auch dieses Gefühl und diese Wertschätzung für die Natur und all die Rohstoffe, die man aus der Natur regenerativ entnehmen kann, ja da. Und da können wir auch wiederum sehr viel lernen. Und aus dem Grund bin ich letztlich auch sehr optimistisch, dass wir in einer globalen Solidar- und Schicksalsgemeinschaft auch verstehen, dass wir hier uns aus verschiedenen Ecken quasi maßgebliches Gedankengut holen. Also ich glaube, dass alle Kunstsparten sich überlegen müssen, was kann ich tun, die Sparten, ja, was kann ich tun als künstlerische Sparte, um wertvolle Beiträge für das Zeitalter der Regeneration auf Basis von Klimaresonanz und verwandten Konzepten hier auch zu liefern. Und das wird teilweise zu heftigen Reaktionen führen, weil viel auch ungewohnt ist. Ja. Ich habe gerade den Von Carlo gesehen, der, wie soll man sagen, sehr umstritten ist in der Staatsoper. Ich fand vieles unglaublich klug durchdacht in der Regie. Ich fand zum Beispiel auch in der Autodafé-Szene, dass hier plötzlich die brennenden Wälder aufgrund des Klimawandels gezeigt wurden, eine absolut wichtige Botschaft in einem Haus, wo das ja auch vom Repertoire nicht dauernd vorkommen muss. Ja. Und viele Menschen haben nachher gesagt, oh, da war einiges drin, das hat mir echt zu denken gegeben. Es mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so reingepasst haben, aber es ist ein schönes Beispiel, wie einiges aufgemacht werden kann. Und wir werden natürlich auch viel erleben, die regenerative Kunst. Und wenn ich von Kunst rede, meine ich hier alle Sparten. Das nächste ganz große Kapitel auch der Kunstgeschichte. Und man wird in 30 Jahren zurückschauen und wird sagen, wo in der Welt sind die ersten wertvollen Beiträge dazu entstanden. Wien und Österreich sollten da auch natürlich Städte und Länder sein, die Maßgebliches dazu beitragen. Da sehe ich auch für mich eine starke Rolle, das anzutreiben und sich zu überlegen, wie können wir von Business as usual, das nach wie vor auch natürlich in der Kunst eine starke Stellung hat, es ist auch gar nicht verwerflich, weil viele Mechanismen sind so. Und Mechanismen zu ändern, woran können sozusagen auch Künstler, Künstlerinnen ihren Lebenshalt verdienen etc., sind riesige Umstellungen. Und daher bin ich ein großer Fan von Konstellationen zu schaffen, die auch hier Kunstschaffenden die Möglichkeit gibt, Arbeiten zu diesen großen Zukunftsthemen zu machen und speziell auch zur Regeneration zu machen. Also ich sage jetzt mal, ich glaube, dass die bildende Kunst als solche, gerade auch in dem, was an jüngere künstlerische Generationen und Kunstuniversitäten und so weiter gegeben wird, sehr wohl die Verpflichtung hat, diese großen Themen auch als maßgebliche Themen der Kunst zu vermitteln.
Sie würden auch sagen, Künstlerinnen und Künstler haben das Potenzial, die Energie dafür, oder schauen eher zurück in die Vergangenheit?
Ich glaube, beides brauchen wir. Der Hundertwasser hat so schön gesagt, wer seine Wurzeln nicht ehrt, hat auch keine Zukunft. Ich verkürze das jetzt ein bisschen, aber das war der Gedanke. Und ich glaube, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, auch gerade mit 200 Jahren Industrialisierung, ist essentiell. Immer auch die Frage, wie sind wir an dem Punkt gekommen, an dem wir sind? Und ohne eine Auseinandersetzung mit dieser Frage ist es auch sehr schwer, für die Zukunft relevante Kunst zu machen. Aber ich glaube sehr wohl, dass Künstlerinnen und Künstler hier und zunehmend natürlich auch in den jüngeren Generationen, aber es gibt auch wunderbare Beispiele älterer Generationen und mittlerer Generationen, hier diese Energie haben, auch diese Feinfühligkeit haben, auch das wissenschaftliche Verständnis haben. Und das ist übrigens auch für mich ein ganz wichtiger Punkt. Mein Appell ist immer an Kunstschaffende, sucht euch doch in der Wissenschaft Partner und Partnerinnen, die euch ein Stück Weges begleiten. Ihr müsst nicht alles selbst erforschen. Ja, künstlerische Forschung ist wichtig, aber es gibt auch in der Wissenschaft viele Persönlichkeiten, die danach lechzen, mit Künstlern und Künstlerinnen zusammenzuarbeiten, weil sie auch neue Möglichkeiten wollen, ihre wissenschaftliche Arbeit auch in die Öffentlichkeit zu kommunizieren und weil dann Zusammenwirken viel Tolles Neues entstehen kann.
Seit wir einander begegnen, tragen Sie einen Schal. Ist das auch ein Statement?
Ja, jetzt haben Sie mich an der richtigen Stelle erwischt. Und ich stehe auch dazu. Ich liebe die Marke Missoni ganz besonders bei den Schals und ich habe fast nur Missoni-Schals und eine große Sammlung mittlerweile. Und es macht mir enorme Freude jedes Mal, wenn ich mir überlege, welchen Schal kann ich anziehen. Und es ist auch sehr nachhaltig in dem Sinn, dass ich ja das alles weiter benutze. Also es ist nicht so, dass ich irgendeinen Schal dann entsorge und mir dann 5 neue für den einen entsorgten kaufe, sondern es ist eine Fast-Sammlung und ich passe dann darauf enorm auf. Und es gibt mir große Lebensfreude auch. Also es ist ein schönes Beispiel, wie man auch mit Dingen und in dem Fall sozusagen auch Mode leben kann.
Anlässlich des österreichischen Beitritts zur EU hat Christoph von Hohenstein ein mittlerweile mehrfach aufgelegtes Standardwerk zum Thema Europarecht, das Recht der Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung der EU-Mitgliedschaft Österreichs geschrieben. Sein Buch Klimaresonanz, unsere Lebens- und Wirtschaftskultur neu gestalten, hat das Potenzial, ein Wegweiser für die Zukunft mit ähnlicher Resonanz zu sein. Denn
wiederum, wir müssen uns die Frage stellen, in welcher Welt wollen wir zukünftig leben?
Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.